Jetzt läuft hoffentlich alles mit. Und ich sage wie immer herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Ich spreche heute mit dir. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Ja, hallo zusammen. Ich bin Volker Ulrich, 45 Jahre alt. Ich bin direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Augsburg-Stadt. Dazu gehören Augsburg und Königsbrunn. Ich bin leidenschaftlicher Bücherleser, Hobbyjogger, gerne Eisesser im Sommer, Jurist und Betriebswirt und ja, seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages.
Cool. Und hast du auch vor, weiterhin Mitglied des Bundestages zu bleiben? Weil wir sind ja im Superwahljahr.
Also die CSU Augsburg hat mich neulich wieder als ihren Kandidaten aufgestellt mit einem überzeugenden Ergebnis. Ich bewerbe mich wieder um das Vertrauen der Augsburgerinnen und Augsburger und der Königsbrunnerinnen und Königsbrunner ebenso. Ja, und bin dann mal gespannt, wie sich dann sich für mich bei der Bundestagswahl entscheidet. Ich würde gerne weitermachen. Ich glaube auch, dass ich meine Bilanz sehen lassen kann. Vor allen Dingen habe ich noch viel vor und bin dementsprechend optimistisch.
Prima, dann drücke ich dir die Daumen, dass das auch klappen wird. Ich fange immer ganz vorne an im Lebenslauf meiner Gäste und frage, wo sie herkommen, wie sie aufgewachsen sind, wie sie zur Schule gegangen sind und wie es danach für sie weiterging. Also, wie hat sich das Ganze bei dir gestaltet?
Ja, das ist in der Tat eine gute Frage, weil bei mir im Kirschner und im Personalausweis steht als Geburtsort Illertissen. Und ich werde immer wieder darauf angesprochen, hey, du bist ja aus Illertissen, kennst du denjenigen oder diejenige? Und ich muss sagen, leider nein. Und dann ernte ich immer erstaunte Blicke. Ja, wie kommt's denn? Ja, und dann erkläre ich, dass ich zwar dort geboren wurde, aber bereits mit 3 Jahren weggezogen bin mit meinen Eltern oder 3,5 Jahren, um präzise zu sein, nämlich von Illertissen an den Bodensee. Habe dann dort gelebt mit meinen Eltern knappe 6 Jahre, bis wir dann vom Bodensee nach Amberg in der Oberpfalz umgezogen sind. Also ich war am Bodensee im Kindergarten, heute würde man sagen Kindertagesstätte, und dann auch in der Grundschule die ersten 2 Jahre. Es war eine schöne Grundschule mit Blick auf die Schweizer Alpen, also durchaus privilegiert gelegen. Ja, mein Vater ist dann versetzt worden, war verantwortlich bei einer Krankenkasse, und dann sind wir in Amberg in der Oberpfalz gelandet. Wir hatten noch nie was als Familie mit Oberpfalz zu tun. Meine ganze Familie kommt ursprünglich aus Augsburg, also dort sind meine Eltern geboren und auch deren Eltern. Und Amberg liegt in der Oberpfalz und ist natürlich sprachlich etwas anders als jetzt der schwäbische Bereich. Und da ging ich dann in die Grundschule weiter und danach aufs Gymnasium, habe mich da sehr wohl gefühlt. Das war so die Zeit meiner Jugend. Aber erstaunlicherweise, obwohl ich da insgesamt 11 Jahre auf die Schule ging, hat sich das Oberpfälzer Idiom nie in meiner Sprache festgesetzt. Das ist auch so etwas, was dann weiter bemerkt wird, wenn ich dann gefragt werde, ja, du kommst ja aus der Oberpfalz, aber das hört man ja gar nicht an. Ja, mag sein, aber es war trotzdem eine schöne Zeit dort, dann von 1984 bis 1995. Lange her, vor den Zeiten von Smartphone, Internet, aber dennoch nach wie vor sehr präsent im Gedächtnis.
Wenn du noch weißt, wie die Aussicht deiner Grundschule war, auf jeden Fall. Also ich weiß auch noch, wie meine war, aber die war jetzt leider nicht ganz so schön. Also irgendwann
ist auch noch nicht ganz so lange her.
Ja, gut, das ist richtig. Hatten wir Ausblick auf einen Wald, aber das war es dann auch. Genau, du hast gesagt, du bist 11 Jahre zur Schule gegangen. Hast du deine Klasse übersprungen?
Ja, ich bin 11 Jahre in Amberg und in Kümmersbruck auf die Schule gegangen. Und dazu muss ich ja noch die 2 Jahre am Bodensee zählen, sodass ich tatsächlich auf 13 Jahre komme. Keine Klasse übersprungen, aber auch nicht sitzen geblieben. Also eine ganz normale, langweilige Schullaufbahn.
Ja, aber klassisch ist ja nicht verkehrt.
Klassisch ist niemals verkehrt. Ich habe die Schulzeit immer als sehr angenehm empfunden, war vielleicht jetzt auch nicht so der schlechteste Schüler. Habe mir aber immer auch Ausbildungen neben der Schulzeit noch eigene Aktivitäten zu haben. Ich war jetzt nicht so der Supersportler, wobei ich im Tischtennisverein war und im Fußballverein und im Schachclub. Aber ein bisschen war natürlich auch meine Welt zur Stadt oder zur Gemeindebücherei zu gehen und dort mir die neuesten Bücher auszuleihen, dort ein bisschen zu schmökern. War am Anfang in Kümmersbruck, dann noch bei den Ministranten. Ja, und irgendwann mal so ab der 9. Klasse war ich erst bei der Schülerzeitung. Wahrscheinlich würde man heute podcasten, als eine Schülerzeitung zu machen. Und danach in der 10. Klasse dann tatsächlich bereits in der Schülerunion und in der Jungenunion, sodass die letzten 4 Schuljahre eigentlich dann schon geprägt waren von meinem politischen Engagement.
Wie bist du darauf gekommen, in die Schülerunion einzutreten? Waren das Mitschüler, die dich dazu animiert haben, oder war es eigenes politisches Interesse?
Ja, es war damals eine hochpolitische Zeit, wenn ich mal zurückerinnern darf, 1992, das war unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Es gab natürlich eine Aufbruchseuphorie in Europa. Was passiert mit diesem Kontinent? Jetzt ist auf einmal die Mauer weg, der Eiserne Vorhang fällt, das Gegeneinander der Systeme zwischen Ostblock und den westlichen Demokratien ist aufgeweicht. Dann gab es im Jahr 1992 den Vertrag von Maastricht mit dem Beginn der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Übrigens auch 92 ist dann auch der europäische Binnenmarkt in Kraft getreten. Das gab damals eine richtige Europa-Euphorie. Und 1992 war übrigens auch das Jahr der Klimakonferenz von Rio, der ersten Klimakonferenz, bei der das Thema Kampf gegen die Erderwärmung bereits eine Rolle gespielt hat. Und das alles hat dazu geführt, dass ich mich schon seit Jahren auch für politische Themen interessiert habe, fleißiger Zeitungsleser war, mich sehr stark interessiert habe, was passiert in der Welt, was geschieht da mit Europa, mit unserem Land, was hat das, wie kann man da übrigens auch mitsprechen und mitgestalten, übrigens nicht nur auf der großen nationalen Ebene, sondern auch lokal vor Ort. Also wir haben uns damals eingesetzt für einen Jugendtreff und für Gestaltungsmöglichkeiten von jungen Menschen, aber genau dieses Nebeneinander zwischen großer Politik, die einen interessiert und fasziniert, und der Politik vor Ort, die einen im Kleinen herausfordert, hat mich, der ich schon bereits damals ein politischer Mensch war, überzeugt, mich stärker einbringen zu wollen. Und die prägenden politischen Figuren von damals waren Helmut Kohl, klar, Theo Weigel, dann später Edmund Stoiber, aber auch Wolfgang Schäuble, der übrigens heute immer noch aktiv ist und unser Präsident im Deutschen Bundestag ist. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, ja, letztlich sind die Unionsparteien, CDU und CSU, und weil es ja in Bayern war, dann eben die CSU, die politische Familie, in der ich mir vorstellen kann, mich zu engagieren. Habe ein bisschen vorbeigeschaut und bin dann aber ganz bewusst selbst eingetreten. Also hat mich niemand geworben, sondern ich habe damals mir schon gedacht, ja, wenn mich keiner ruft, dann dränge ich mich eben auf und habe selber die entsprechenden Formulare abgeschickt und war dann Mitglied. Und Weggefährten von damals werden sagen, eigentlich so bereits ab dem zweiten Tag meines Engagements, auch in der Schülerunion, habe ich mich dann kräftig dort zu Wort gemeldet, Verbände gegründet, Anträge geschrieben. Ja, und es hat sich dann nicht vermeiden lassen, dass die Schülerunion Bayern, damals noch mit 2000 Mitgliedern, mich dann 2 Jahre nach meinem Eintritt auch zu ihrem Vorsitzenden gewählt hat. Also das war fast schon ein politischer Start im Schülerbereich von 0 auf 100.
Krass. Und es gab aber auch keine Alternative, dass du gesagt hättest, du schaust dir noch andere Parteien an. Es war direkt klar, dass die Union deine politische Heimat sein wird.
Also ich habe mir natürlich schon auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie das mit den anderen Parteien ist. Also damals gab es übrigens noch die Republikaner. Mhm. Das war eine so AfD-ähnliche Partei, die 1992 in den Landtag von Baden-Württemberg eingezogen ist. Die kam für mich aus vieler Gründen, übrigens aus den gleichen Gründen, wie wir heute auch die AfD ablehnen, überhaupt nicht in Frage. Mhm. Die Grünen kamen für mich auch nicht in Frage, weil die ein übertriebener Moralismus und ein auf Verboten basierende Gesellschaftsordnung mich auch damals bereits abgeschreckt hat. die SPD erschien mir auch damals irgendwie nicht attraktiv, wenngleich es Zeiten waren, bei der die SPD noch über 30% geholt hat. Und die FDP, mit der habe ich mich auch gar nicht so auseinandergesetzt. Irgendwie war sie nicht präsent und ich glaube, dass letztlich auch diese Mischung aus, wer hat die deutsche Einheit und die europäische Einigung prägend gestaltet und was hat auch mein Engagement beispielsweise jetzt in der kirchlichen Jugend durch Prägung über das christliche Menschenbild beigetragen, das hat letztlich dazu geführt, dass ich mich dann auch ganz bewusst ja für die Union entschieden habe.
Okay, bist du bis heute mit deiner Entscheidung damals zufrieden?
Es hat zumindest dazu geführt, dass ich das Vertrauen in Augsburg bekommen habe, erstmal für den Stadtrat kandidieren zu dürfen und dann auch für den Deutschen Bundestag aufgestellt zu werden. Ich bin da der CSU in Augsburg sehr dankbar, weil ich auch weiß, wir leben in einer Demokratie, die entscheidend durch Parteien geprägt ist. Und ohne die Parteien ist es nicht möglich, ein Mandat zu erlangen. Das vergessen vielleicht manche, aber das sollte an dieser Stelle schon nochmal wiederholt werden. Im Übrigen wäre es vermessen zu sagen, dass man im Laufe dann einer doch jahrzehntelangen Beziehung bereits, die jetzt bei mir ja knapp 29 Jahre andauert, mit allem einverstanden war und man die Linie der Partei kritiklos wiedergibt und es keine Punkte gibt, bei der man andere Ansichten hat. Das Gegenteil ist der Fall. Ich meine sogar, dass diejenigen, die dem eigenen Kurs auch manchmal kritisch gegenüberstehen, vielleicht auch Impulse geben wollen für eine inhaltliche Neuorientierung, die vorausschauenderen Parteimitglieder sind als diejenigen, die sich immer mit allem zufrieden geben. Ich glaube, dass innerparteiliche Demokratie auch bedeutet, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und Dinge zu hinterfragen. Das habe ich auch getan, klar, sowohl auf kommunaler Ebene als auch jetzt hier im Deutschen Bundestag. Gleichwohl muss ich auch sagen, und das ist mir wichtig zu betonen, dass ich im Großen und Ganzen, deswegen bin ich immer noch gerne Mitglied einer der Unionsparteien, mit dem Kurs sehr einverstanden bin. Und ich finde auch, dass die Politik der ganzen letzten Jahrzehnte auch zu einem Erfolg unseres Landes im Wesentlichen beigetragen hat.
Dann würdest du aber also schon sagen, dass Diskurs auch in den eigenen Reihen sehr wichtig ist, oder?
Ja, der Diskurs in den eigenen Reihen ist nicht nur wichtig, sondern er ist elementar für das Funktionieren einer Volkspartei, weil nichts ist so falsch, als wenn alle das Gleiche denken und wir nicht sehen, dass man auch manche Dinge anders betrachten muss, um zu lernen und damit wir uns weiterentwickeln können.
Mhm. Das klingt vernünftig. Genau, jetzt gibt's ja die Union, sind zwei Schwesterparteien. Was sagst du denn zu dieser mittlerweile abgeschlossenen, aber einstigen Diskussion Söder gegen Laschet? Hat das der Union geschadet?
Ich finde, dass die Union doch stolz darauf sein kann, zwei starke Ministerpräsidenten zu haben, die übrigens jeweils ihr Bundesland hervorragend regieren, die sich bereit erklären, für das Amt als Kanzlerkandidat zur Verfügung zu stehen und einen politischen Führungsanspruch erheben. Letztlich war das ein Luxusproblem für die Union. Wenn man vergleicht, wie das die Grünen irgendwie gelöst haben, dort Kühe, Schweine melken und dann die Völkerrechtlerin, was beides irgendwie nicht so zutreffend ist, weder ist sie eine richtige Völkerrechtlerin, noch war er jemand, den man nur auf Kühe reduzieren sollte. Wenn das das Kontrastprogramm ist, dann finde ich, ist es wohltuend, dass wir zwei starke Ministerpräsidenten haben. Und das ist jetzt entschieden. Und ich finde, Armin Laschet ist ein guter Kanzlerkandidat und er wird auch ein guter Bundeskanzler, weil er den Blick für das große Ganze hat, weil er verbinden und versöhnen kann und dennoch nach vorne schaut. Und das, was er in Nordrhein-Westfalen bewiesen hat, Das kann er und wird er auch auf Bundesebene umsetzen. Und übrigens, eine unionsgeführte Regierung bedeutet auch Verantwortung von Markus Söder in Deutschland. Der CSU-Chef wird im Koalitionsausschuss dabei sein. Und es geht ja schon um eine Richtungsentscheidung für unser Land. Und da ist die Entscheidung innerhalb der Union getroffen. Und jetzt geht es darum, die Erfolgsgeschichte unseres Landes mit neuen Akzenten weiterzuerzählen.
Was für eine Koalition würdest du dir denn wünschen?
Ja, zumindest eine, die funktioniert und die auf gemeinsamen Überzeugungen fußt. Eine Koalition, bei der die Union die stärkste Kraft ist und bei der man Bewährtes erhält, aber auch ganz konsequent in die Zukunft denkt. Ich bin jetzt niemand, der von vornherein sagt, es muss schwarz-grün werden. Wir kämpfen zunächst einmal für uns selbst. Ich kann mir auch vorstellen, dass eine Zusammenarbeit mit der FDP eine gewichtige Rolle spielen kann. Ich will auch betonen, dass die Koalition mit der SPD viele gute Dinge auf den Weg gebracht hat. Ich bin dagegen, dass wir von vornherein uns auf Koalitionen festlegen, sondern dass wir sagen, wofür wir denn stehen und wie es mit unserem Land weitergehen soll.
Okay, jetzt waren wir schon beim großen Ganzen. Ich würde noch mal kurz zurück zum Persönlichen kommen. Wie bist du bei deinem Studium gelandet? Also nach dem Abi, wie ging es da für dich weiter?
Ja, also ich wusste ungefähr schon seit der 10. Klasse, dass ich Jura studieren möchte. Ich habe es da nicht gehalten, wie ein Juraprofessor, der uns in der ersten Vorlesungsstunde erzählt hat, wenn Sie ins Badezimmer kommen und die Zahnpastatube finden, die nicht hinten, sondern vorne gedrückt ist und sie ärgern sich darüber, sind sie richtig bei Jura. Aha. Das fand ich jetzt so ein bisschen schräg und das hat nicht auf mich zugetroffen, sondern ich wusste einfach, rechtliche Regeln halten die Gesellschaft zusammen und definieren sie. Mich hat vor allen Dingen natürlich als politisch interessierter Mensch auch Staatsrecht, Grundrechte und Verfassungsrecht interessiert. Ich erinnere mich, dass wir in der 12. oder 13. Schulklasse in einem Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt der Prozess um des Esels Schatten gespielt haben. Es gab damals auch so Kurse, das nannte sich dann dramatisches Gestalten und da habe ich natürlich ganz wie selbstverständlich mir die Rolle eines Rechtsanwalts ausgesucht und hatte damals mir sogar eine Robe besorgt und schon vor dem Abitur die ein oder anderen Jurabücher gelesen. Also ich wusste, was mich erwartet und wollte Jura studieren. Aber ich habe mich auch sehr interessiert für volkswirtschaftliche Fragen und für ökonomische Zusammenhänge und konnte mich da nicht entscheiden, ob ich Jura oder VWL oder BWL studieren soll. Und habe dann mir einfach gesagt, na gut, dann machst du eben beides. Und dann habe ich ein Doppelstudium gemacht, Jura und BWL, ein bisschen an der Uni Augsburg, beides, aber vor allen Dingen auch an der Fernuni Hagen, weil es leider nicht anders mit den Kursen und mit den Prüfungen ging. Die Uni Augsburg hat damals gesagt, naja, sie können ein Doppelstudium BWL Jura machen, wenn sie das Vordiplom haben. Einer muss das Vordiplom an der Fernuni Hagen machen, das habe ich noch gemacht, aber dann war ich schon so gewohnt, dass ich dann auch an der Fernuni Hagen geblieben bin. Habe also dort tatsächlich Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen mit dem Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften, VWL, bin also Diplomkaufmann und daneben Volljurist mit 2 Staatsexamina und habe am Ende noch promoviert und habe den Doktortitel jetzt immer noch. Ich hoffe, es bleibt auch so, ja.
Muss ich
jetzt aus aktuellem Anlass mal wieder hinzufügen.
Richtig.
Also ich hoffe, dass irgendwann mal auch eine ARD-Journalistin für mich schreibt, Ulrich, 2 abgeschlossene Studien, wenn das keine Bildung ist. Das hoffe ich auch mal, dass das jemand über mich schreibt. Ansonsten, ja, habe ich in Augsburg studiert, weil dann meine Eltern auch zurück nach Augsburg gezogen sind. Das hat sich dann einfach wunderbar ergeben. Und ich habe damals schon, als ich in der 8. 9. Klasse war, beim Vorbeifahren in Augsburg mir immer vorgenommen, da wirst du eines Tages sein, um zu studieren.
Ja.
Und als es dann soweit war, habe ich tatsächlich in Augsburg auch den Studienplatz bekommen. Habe mich natürlich nebenbei dann gleich engagiert im RCDS und in der Jungen Union. Das war vielleicht auch der Grund, warum ich nicht in die weite Welt gezogen bin. Aber dennoch war es in Augsburg sehr angenehm zu studieren. Und ich habe dann auch trotz Engagement und Doppelstudium es dann geschafft, in der Regelstudienzeit auch das Studium abzuschließen.
Respekt, da arbeite ich selbst gerade noch dran. Mal gucken, Ahnung, ob es mir gelingen wird. Aber wie genau gestaltet sich so ein Fernstudium? Also von der Fernuni Hagen haben, glaube ich, die meisten schon mal gehört. Aber wie sieht das aus? Also was sind die Hauptunterschiede zu einem normalen Präsenzstudium? Kann man das so sagen, dass das der Unterschied ist?
Also zu meiner Zeit waren die Hauptunterschiede darin, dass es schlichtweg keine Vorlesungen gab, sondern dass die Vorlesungen ersetzt worden sind durch Studienbriefe. Das waren mehrere hundertseitige Volumina an Übungen und gedruckten Vorlesungen plus Bücher, die man gelesen hat. Ich fand das jetzt nicht so schlimm, weil auch in vielen anderen Studiengängen mir meine Kommilitonen gesagt haben, na ja, also in Vorlesung gehe ich ohnehin nicht, sondern ich hole mir das Skript und werde dann kurz vor der Prüfung das Skript mal durchschauen und dann schreibe ich die Prüfung. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso bist du eigentlich dann an der Präsenzuni? Können wir eh gleich alle in der Fernuni sein, wenn wir die Skripten holen, ja? Also das war jetzt irgendwie nicht weiter kompliziert vom Organisationsaufwand her, ganz im Gegenteil. Was allerdings an der Fernuni Hagen damals eine Leistungskontrolle notwendig gemacht hat, war der Umstand, dass man zur Zulassung für die Klausuren noch Arbeiten schreiben musste. Das waren so Einsendearbeiten, nannte man das. Das waren also so etwa zweistündige Klausuren. Mhm. Und nur wenn man die Hälfte der angebotenen Klausuren bestanden hat, konnte man überhaupt zur Klausur zugelassen werden, sodass eigentlich erstaunlicherweise an einer Fernuniversität die Leistungskontrolle wesentlich dichter war als an der Präsenzuniversität. Da hat ja niemand kontrolliert, ob du kommst, sondern wichtig war nur, dass du irgendwann mal die Klausur in das Semester schreibst und was du dazwischen tust, war völlig egal, während wohingegen an der Fernuni in der Tat die Leistungsnachweise wesentlich enger waren. Und in meinem Studium war es immer so, Ende Juli, Anfang August waren die Prüfungen in Jura, danach eine Hausarbeit in Jura und dann Mitte, Ende September die Klausuren an der Fernuni, sodass ich tatsächlich den ganzen Sommer über beschäftigt war. Erst Jura und dann BWL-Klausuren.
Straffes Programm auf jeden Fall. Aber du hast es geschafft und es hat sich wahrscheinlich gelohnt.
Na, ich sag's mal so, ich bin zumindest in beiden Welten zu Hause, zumindest von der akademischen Ausbildung her. Und das hat mir sowohl bei der Betrachtung ökonomischer Sachverhalte geholfen, auch den juristischen Hintergrund zu haben. Und es ist auch nicht falsch, die Dinge nicht allein juristisch zu betrachten, sondern auch wirtschaftliche Dimensionen zu erkennen. Und letztlich, klar, ich gebe ja zu, als ich studiert habe, ich habe mir auch damals schon gedacht, na, so Bundestag wäre nicht verkehrt mal, ja, das gebe ich ja damals, gebe ich zu, ja. Habe ich auch mal den Deutschen Bundestag in einem Interview gesagt. Aber man muss es auch tatsächlich festhalten, es hat zumindest geholfen auch für die Beurteilung und Bewertung von vom politischen Sachverhalten. Das bedeutet nicht, dass man nicht genauso gut in der Politik mit Sachverhalten umgehen kann, wenn man nicht studiert hat oder etwas anderes. Gar keine Frage, ja. Das ist nicht abhängig von der formalen Bildung, ganz im Gegenteil. Aber es hat mir persönlich geholfen. Und übrigens, ein Studium ist ja nicht nur etwas, was man aufnimmt in Bezug auf eine konkrete Tätigkeit, sondern ein Studium hat auch einen Wert an sich. Das ist eine Frage der Bildung und Weiterentwicklung. Und ist auch der Grund, warum ich gerne damals wie heute auch über den Tellerrand hinaussehe, viel lese, mich auch mit anderen Fachgebieten beschäftige, weil in der Tat es so viele faszinierende Aspekte gibt, die es noch lohnt zu entdecken oder darüber zu diskutieren, dass man etwas niemals nur auf seine akademische Provenienz beziehen sollte.
Und womit beschäftigst du dich aktuell so, wenn du sagst, du bist vielseitig interessiert?
Ja, aktuell ist es in der Tat so, dass wir in den letzten Wochen eine Legislaturperiode sind mit vielen Gesetzgebungsvorhaben, die noch abgeschlossen werden müssen. Einem Untersuchungsausschuss, Breitscheidplatz, der zu Ende ging mit der Vorbereitung von Wahlkampf, mit Dutzenden von Bürgergesprächen und Telefonaten, die einfach wegen Corona anfallen. Deswegen habe ich weniger Zeit, als ich das tatsächlich gerne hätte. Aber das eine oder andere Buch habe ich dann schon gelesen, vor allen Dingen auch zur Frage Geostrategie, Geschichte, das sind so die Themen, die immer mal wieder im Zug dann für 3-4 Stunden auf mich zukommen.
Das heißt, weniger schnulzige Romane und mehr Sachbücher.
Also ich glaube, selbst wenn ich schnulzige Romane lesen würde, wäre der Podcast nicht der Ort, das jetzt zuzugeben. Ach aber so, ich okay. lese es tatsächlich nicht. Ich lese ab und zu ganz gerne mal Science-Fiction-Romane, ja, das muss ich zugeben. Aber so das schnulzige Genre, also weder in gedruckter Form und auch nicht in Filmform, ja, hat mich irgendwie so erreicht und begeistert.
Okay, ja gut, verstehe ich, ist auch sehr eigen. Damit kann man mich leider häufig begeistern. Wie gesagt, das ist tatsächlich bedauernswert. Auf jeden Fall wollte ich noch fragen, was du denn sonst für Filme guckst, wenn du überhaupt die Zeit hast, Filme zu gucken.
Ja, ich bin in der Tat ein großer Kinofan. Das liegt auch daran, dass ich zum einen viele Jahre lang keinen Fernseher hatte und als das Streamen noch nicht so in war und es auch kein Netflix gab und ARD und ZDF auch nicht über das Internet ihre Sendungen ausgespielt haben, bin ich einfach gern mal ins Kino. Vor allen Dingen auch, weil neben meiner Augsburger Wohnung gleich 3 oder 4 Kinos liegen, vor allen Dingen Programmkinos. Jetzt war ich aber ewig nicht mehr im Kino, Corona geschuldet. Aber ich bin bei Kino auch zum einen ein Fan von Science-Fiction-Filmen, von gut gemachten. Übrigens nicht von Star Wars. Das darf man gar nicht so laut sagen. Irgendwie habe ich die Star Wars-Welt im Speziellen nie so richtig begeistert. Nachdem der CSU-Chef Markus Söder ein großer Star Wars-Fan ist, der Peter Tauber auch einer, ist das eine gewagte Aussage von mir, aber ich finde andere gute Science-Fiction-Filme durchaus sehenswert. Ich habe in der Tat letztes Jahr in einem kurzen Fenster den Film Tenet gesehen von Christopher Nolan, der war sehr gut. Ja. Ich mag Inception und Interstellar, das sind so meine Science-Fiction-Filme, an die ich mich gerne im Kino erinnere. Es darf gern auch mal eine Komödie sein oder ein Film aus dem Programmkino. Oft schaffe ich es nicht mehr, aber wenn, dann gehe ich gern hin.
Nice. Ja, Tenet ist auch noch auf meiner Watchlist. Ich will ihn unbedingt gucken. Aber da gab es ja echt nur dieses ganz kurze Zeitfenster, als die Kinos offen waren. Und ja, naja, hoffen wir mal, dass jetzt mit den Öffnungen wieder mehr los ist. Und hast du Pläne für den Sommer? Wie? Also es wird wahrscheinlich vom Wahlkampf geprägt sein. Unterscheidet sich dieses Jahr grundlegend von den anderen?
Oder? Die Antwort ist ja. Okay. Das liegt schlichtweg darin, dass es im September nicht weitergeht mit den intensiven Beratungen in Berlin, also Haushaltswoche und Gesetzgebungsvorhaben. In normalen Jahren starten wir am 1. oder 2. September gleich mit den Beratungen hier in Berlin, sodass tatsächlich als Sommerpause Juli und August bleiben. In den Nicht-Wahlkampfjahren mache ich im Juli meistens eine 2- oder 3-wöchige Sommertour mit ganz bewusst vielen Terminen vor Ort. Bin dann gegen Ende August dann auf so einem Volksfest, dem Augsburger Herbstblärer dann und bei vielen anderen Gelegenheiten. Und in der Tat ist dann meistens Mitte August ein Zeitfenster von 10 bis 14 Tagen mit ganz, ganz wenig Terminen, wo wirklich Zeit bleibt, ein bisschen auch mal wegzufahren. Zum Beispiel Nordsee oder Berge oder was zu lesen. Das fällt natürlich dieses Jahr aus. Die Zeit von Anfang Juli bis zum Wahltag ist in der Tat geprägt vom Bundestagswahlkampf. Da gibt es auch nichts anderes. Das heißt, von früh bis spät, um das Vertrauen werben und präsent zu sein, wird dieses Jahr sicherlich ein bisschen anders wegen Corona. Da ist noch nicht klar, wie das aussehen wird. Aber irgendeine Art von Wahlkampf muss und wird es geben. Und da bin ich dabei und vor Ort.
Okay, gut. Das heißt, es ist noch nicht ganz klar, in welcher Form der stattfinden wird, der Wahlkampf.
Ja, es wird sicherlich nicht so sein, dass wir plötzlich an der Tür persönlich auftauchen. Es ist irgendwie noch schwierig nach einem weiteren Corona-Sommer, auch wenn es durch Impfen jetzt wirklich besser wird, gar keine Frage. Aber Infostände und Besuche über den Gartenzaun hinweg, virtuelle Veranstaltungen, auch Verteilaktionen, die wird es geben, die muss es geben und da werde ich dann mein Augenmerk drauf legen.
Okay. Cool. Ich frage meine Gäste Richtung Ende immer noch, was sie sonst noch auf dem Herzen haben. Was ist das bei dir?
Ich finde, bei aller Kritik, die man zu Recht oder auch zu Unrecht vorbringen kann an einzelnen Maßnahmen der Corona-Politik oder Ärgernis über manche politische Entscheidungen, ist schon noch festzuhalten, wie wertvoll unsere parlamentarisch-liberale Demokratie ist. und dass man das nicht als selbstverständlich hinnehmen darf, sondern man muss sich auch für die Demokratie und ihre Voraussetzungen und Werte einsetzen. Und wenn man sich in der Welt umsieht, dann findet nach wie vor eine Art Kampf statt. Nämlich, wer ist stärker? Die Demokratie auf der einen Seite oder autoritäre Versuchungen auf der anderen? Welche Art von Staatsform kann Wohlstandsversprechen stärker einlösen? Und da müssen wir uns ganz klar auf die Seite der Demokratie stellen. Ungeachtet der unterschiedlichen Haltungen zu Sachfragen. Aber ich glaube, dass das etwas ist, was auch ein demokratisch gewählter Parlamentarier als Botschaft haben muss, sich für dieses Grundgesetz und für diesen Staat und für die Demokratie einzusetzen. Und das ist mir wirklich wichtig. Das erzähle ich oft in den Schulklassen, wenn ich eingeladen bin. Und das ist etwas, was mir in meiner Arbeit als Abgeordneter hier im Deutschen Bundestag auch sehr wichtig ist.
Okay, ich finde, das sind sehr schöne abschließende Worte. Dann würde ich dich noch fragen, wie wir unser Gespräch nennen wollen. Hast du da eine Idee?
Ja, das Gespräch heißt doch Gegenwartsgeplapper.
Genau, naja, das ist ja nur der Titel vom Podcast. Der, wir brauchen ja noch einen einzelnen Folgentitel. Hast du eine Idee? Also da sollte optimalerweise dein Name drin vorkommen, aber ansonsten hast du da freie Wahl.
Wir können es auch nennen, Volker Ulrich von der Kraft und Stärke der Demokratie, der Überzeugungen und der Vernunft.
Okay, wenn das nicht zu lang ist, dann machen wir das.
Aber ich bin auch mit jedem anderen Titel einverstanden, den die Autorin nach mühevoller Schneidearbeit sich aus den Fingern saugt.
Okay, ja, ich überlege mal, ich frage dich dann nochmal, womit du einverstanden wärst. Dann würde ich dir jetzt schon mal ganz herzlich für deine Zeit und die Einladung danken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir ins Gespräch zu kommen. Und genau.
Ich bedanke mich auch und auf bald.
Genau, auf bald. Und in diesem Sinne sage ich wie immer over and out.